Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Sven Hannawald. Mein heutiger Teegast kommt nicht unbedingt hier aus dem Norden, eigentlich so gar nicht, aber er ist hier, denn er ist Speaker im Rahmen der Husum Wind 2025. Und ich bin sehr froh, diese Chance nutzen zu dürfen, mit Sven Hannawald zu sprechen, der 2001, 2002 ganz Deutschland verzaubert hat. Nämlich, er war der erste Mann überhaupt, nicht nur Mann, auch Mensch überhaupt, der alle vier Springen der Vier-Schanzentournee gewonnen hat und damit eine richtige Skisprung-Mania ausgelöst hat. Zwei Jahre später drehte sich aber der Wind bei Sven Hannawald und er verkündete seine Karriere aus und auch eine Burnout-Erkrankung. Und heute bei der Husum Wind soll es um diese Thematik gehen, aber auch jetzt in der Tea Time. Und ich freue mich sehr, lieber Sven, dass du dir auch nochmal hierfür die Zeit nimmst.
Ja, absolut. Hallo.
Du bist gerade erst quasi gelandet, stürmisch gelandet und jetzt bist du in Husum, jetzt bist du hier vorm Schloss Husum. Wie schön ist es hier?
Früher hätten sie gesagt, stürmisch Empfang.
Aber richtig.
Ja. Aber es war alles gut. Das Schloss finde ich überragend. Wetter spielt jetzt nicht ganz so mit, aber auch das ist um die Jahreszeit natürlich auch mal normal. Und deswegen, ich freue mich heute auf den Abend. Freue mich auch, dass ich mal in die Gefilde durch die Veranstaltungsanfrage dann auch mal komme, weil so bin ich jetzt nicht unbedingt derjenige, der immer in den Norden in den Urlaub geht. Und deswegen freue ich mich allgemein.
Weshalb? Weil dir, ich nehme an, die Berge fehlen?
Es war mal eine Zeit, dass ich auch in Berlin mal so für 2,5 Jahre sesshaft war und da habe ich schon gemerkt, dass ich immer geguckt habe, wie im Süden das Wetter war und wenn es im Süden schöner war, bin ich da oben durchgedreht. Jetzt im Süden ist es mir immer relativ wurscht, wie das Wetter irgendwo ist, kann auch schöner sein. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass irgendwo mich irgendwas in den Süden zieht, dass ich irgendwie ein Gefühl haben muss, dass Berge in der Nähe sind und jetzt geht's uns gut.
Wir freuen uns, dass du den heutigen Abend hier verbringst. Du bretterst direkt nach Veranstaltungsende wieder in den Süden. Du kannst es also gar nicht abwarten, hier wieder wegzukommen, richtig?
Ich würde schon gern länger bleiben, aber die Veranstaltungsanfrage war ja ganz normal, die war auch fix, nur kam dann auch von der Schule der Tag, wo die Schule auch wieder beginnt. Ja. Und das ist dann leider unglücklich morgen. Und da ging kein Flug, dass ich irgendwie um 8 Uhr lande und mit dem Auto wäre es auch zu extrem für mich. Ich wäre da morgen früh, aber eben dann auch doch nicht da.
Nur körperlich anwesend. Ja,
genau. Und deswegen gibt es in der heutigen Zeit Gott sei Dank dann auch Shuttlefahrer, die mich dann irgendwie durch die Nacht in den Süden bringen.
Wie schön. Wir wollen die Zeit nutzen, die du hier oben bei uns im hohen Norden bist, in Husum genauer gesagt. Du warst schon bei Alex Kitchen, Mittagessen quasi.
Sensationell.
Hier wirklich? In Husum. Ja. Warst sehr angetan. Ich hätte dir auch gerne Krabbenbrötchen ausgegeben. Das holen wir irgendwann mal nach. Wir bekommen auch gleich noch einen Tee gereicht, beziehungsweise einen Kaffee. Und ich möchte gerne mit dir 24 Jahre zurückgehen. Ich habe das schon im Eingang angesprochen. Vier-Schanzentournee. Mhm. Ich erinnere mich noch, RTL, Tom Bartels und du am Fliegen. Mhm. Und du gewinnst die Vier-Schanzentournee als erster Mensch, der alle vier Springen überhaupt gewinnt. Nimm uns doch mal mit in diese Woche der Vier-Schanzentournee. Was geht da durch einen so jungen Menschen, wie du damals ja warst, 27 Jahre jung?
Boah, das ist eigentlich schon eigentlich auch eine längere Vorgeschichte. Aber wenn ich jetzt aktuell in der Saison bleibe, war dann irgendwann Weihnachten rum, wo sich natürlich jeder Skispringer dann irgendwo auch von der aktuellen, dann doch auch laufenden Wintersaison so mal kurzzeitig verabschiedet, genießt jeden Feiertag zu Hause, weiß aber danach kommt die goldene und super Tournee, die uns alle irgendwo dann auch von klein auf bindet, dass wir Skispringer werden. Und in dem Jahr habe ich mir eigentlich gar nicht so die großen Gedanken gemacht, wie eigentlich schon immer. Ich bin jetzt nicht derjenige, der mich sich von irgendwelchen Trainingsergebnissen verleiten lässt, hochrechnet, was theoretisch möglich wäre. Und dann enttäuscht es, wenn vielleicht irgendwas nicht klappt, sondern ich wusste, dass ich eine gute Saison erwischt habe, dass ich stetig besser werde, habe aber jetzt nicht weitergerechnet, sondern ich war mit dem Hier und Jetzt zufrieden. Wusste parallel dazu, dass Adam Malisch, ein polnischer Skispringer, damals mein Hauptkonkurrent, dann auch im Nachhinein für ein, zwei Jahre in Bombenform war, der für uns alle Skispringer der Favorit für die Tournee war. Also wir haben uns deswegen vielleicht auch gar keine Gedanken gemacht, ob wir vielleicht die Tournee gewinnen, sondern wir haben alle gedacht, das wird Adam erledigen.
Er wurde Zweiter nachher oder Dritter?
Ja, und das ist, und dann ging es halt irgendwie los, dass ich Oberstdorf überraschend aus meiner Sicht gewonnen habe. Also ich habe, wie ich es immer beschrieben habe, mein Zeug gemacht und es hat am Ende gereicht. Es war ja kein Sieg irgendwo, wo ich sage, da habe ich alles im Griff gehabt und keiner hätte eine Chance gehabt, sondern bei jedem großen Ding musste drumherum auch was mitspielen, was ich selber nicht in der Hand haben kann oder irgendwie steuern kann. Und da galt natürlich dann oder kam das auch von Adam zum Tragen, dass er aus irgendwelchen Gründen einfach nicht ganz so die Form mit reingenommen hat in Oberstdorf, wie er sie dann auch bis zum Weltcup gezeigt hatte bis dahin. Und habe mir da aber auch keine Gedanken gemacht. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Oberstdorf ist für uns Deutsche das Heimspringen, das eigentlich auch das von der Atmosphäre her das Wärmste und Schönste, weil man irgendwie frisch aus den Weihnachtsfeiertagen kommt und dann Zuschauer sieht, die völlig kirre sind und hier endlich wieder geht's mit Sport los. Und dann kam natürlich das berühmte Neujahrsspringen, wo ich dann auch schon auch ja kämpfen musste, aber jetzt nicht für einen Sieg, sondern einfach so ein bisschen, dass ich bei mir bleibe. Hatte dazu
dass du nicht mit, abhebst,
wortwörtlich. Nee, allgemein, also die Erwartungen kommen natürlich dann irgendwo, ja? Ja. Weil nach Oberstdorf geht's schon los, jetzt bist du derjenige, der den Grand Slam, also sprich alle vier Siege in einer Saison schaffen kann, das arbeitet natürlich, obwohl es noch viel zu weit weg ist und ich das auch ignorieren konnte, aber einfach so die Form an sich, da habe ich dann einfach auch geguckt, dass es weiter so bleibt mit Andreas Wiethölzl, Österreicher, zu tun gehabt, hat knapp gereicht, dass ich auch Garmisch gewonnen habe und klar, dann kommen natürlich immer mehr Leute und denken, ah ja komm, das wird schon und da ging es natürlich dann schon los, gewisse Gedanken einfach zu versuchen zu ignorieren, weil das Danachdenken bringt dich natürlich komplett auf den Holzweg und nach Innsbruck, nach meinem eigentlich dominantesten Wettkampf und Sieg von allen vier, konnte ich mir das selber natürlich auch nicht mehr ausreden. Und das war eigentlich so ein bisschen das Schlimme, dass dann die zwei Tage vom Ergebnis oder vom Springen in Innsbruck, der Qualitag und der Wettkampftag von Wischershofen eigentlich die schwierigsten Tage waren, weil da natürlich Feuer frei war in meinen Gedanken, die nur noch drum ging, wie wird es denn Hymne singen und wie viele Zuschauer werden da sein und ach schön, wie ich da oben stehe. Also du stellst dir alles vor, wie toll es ist und das ist natürlich genau der Punkt, wo es gar nicht funktioniert und diese Gedanken direkt im Keim zu ersticken, hat am Ende dann die meiste Energie gekostet, was man auch nicht trainieren kann, weil in so einer Situation kann man sich jetzt nicht durchs Training mal bringen und dann mal üben, wie ein Sprung von der Technik her, sondern das ist einfach, da muss man akut und aktuell damit zurechtkommen und für sich selber Wege finden und die waren anstrengend, aber am Ende, so wie ich jetzt heute hier in Husum in deinem Wohnmobil sitze und den Podcast aufzeichne, bin ich natürlich dankbar, dass es geklappt hat.
Kannst du uns einmal emotional in deine Gedankenwelt mitnehmen, als du oben beim vierten Springen saßt und wusstest, gut, das könnte jetzt wirklich ein historischer Sprung werden, ein Jahrhundertsprung letztendlich. Du wärst der Erste, der das gewinnt. Du sitzt da oben als junger Mann, sind die letzten Sekunden, bis der Moment ist, dass du losgleiten musst. Was geht dir da durch den Kopf? Wie beruhigst du dich auch? Weil du hast in den Interviews danach immer gesagt, die Nervosität war immens und ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, es war, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber klar, mit selber reden, dass vielleicht irgendwie eine Stimme überlagert ist, den Gedanken. Jeder, der dazuhört, denkt wahrscheinlich, du bist nicht ganz dicht und wirst gleich abgeholt, kann sein, aber das war mir dann auch egal, sondern ich habe schon auch irgendwie versucht, bei mir zu bleiben, natürlich gewisse Gedanken, die kamen, jetzt gerade auch der Aktualität, wenn ich dann irgendwo auch die Schanze dann auch besichtigt habe, die ganzen Zuschauer, wo sie gesehen haben, dass wir an dem Tag als Deutsche dann mit unserem Mannschaftsbus unten reinkamen, wo eine Kamera uns erwischt hat, dann schon auf die Leinwand projiziert, dann ging ein Raunen durch die ganzen, also das sind Gänsehautmomente, die habe ich heute noch, die es natürlich gleichzeitig auch wieder aufgeregt machen und speziell vom letzten Sprung war ich eigentlich aber echt so weit, weil ich wirklich nicht mehr konnte, dass mir es eigentlich völlig egal war, ob das jetzt klappt oder nicht, Hauptsache das ganze Theater ist rum. Ja, das kommt dann irgendwann mal zu einem Punkt, wo du es nicht mehr aushältst. Ich habe es auch schon öfter beschrieben, weil ich mich auch gewundert habe, ja, wieso hat es jetzt auch bisher keiner geschafft? Am Ende waren so viele Größen
es standen ja vor mir da, davor, ja, ne? Die waren drei Sieger
16, hatten. Ja. Und irgendwie habe ich dann schon auch gemerkt, dass es damit zu tun hat, dass die Nationen, die sich natürlich auch die Medien kommen und rennen ihren Nationen hinterher, die Norweger den Norwegern, die Deutschen den Deutschen, den Schweizer den Schweizern, und die ganzen verteilten Medien sind in Bischofshofen am Ende nur noch mir hinterhergelaufen, und das ist das, was wo du keine Luft mehr kriegst, wo du gefühlt bei jedem Schritt ein Klacken hörst, wo du jeden Schritt andere Schritte hörst, die dir hinterherlaufen, wo du dann auch mal hörst, ey, wo sich einer aufregt, weil schon ein anderer Kameramann durchs Weg läuft, und die waren ja alle irgendwo nur dem Augenblick hinterher, der eventuell vielleicht in die Geschichte eingeht, und das ist alles nachvollziehbar, klar, aber hat mir natürlich dann auch das Leben erschwert. Job, ne? Klar, logisch. Ich habe ja auch
den Auftrag, ey, ihr begleitet den Hannawald.
Ja.
Auf Schritt und Tritt und fangt ein, was ihr bekommen könnt.
Sie sind ja auch dafür da, dass er unsere Sportart, nicht nur mich als einzelnen Skispringer, sondern unsere Sportart als solches in die weite Welt tragen. Und deswegen war ich schon immer aus, da den Mittelweg zu finden. Ich konnte natürlich nicht alles machen, was sie auf dem Wunschzettel hatten. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich aber auch nicht nichts machen. Und somit galt es auch da, tagesaktuell irgendwelche Lösungen zu finden, dass man irgendwie alles irgendwie handelt. Und das gepaart hat natürlich extrem Energie gekostet. Und dass es am Ende dann einfach auch das Paket war, das sich über den Sommer geschnürt hat, von meiner Technik, Materialgefühl, irgendwie wie ich mich aufstellen musste, dass ich wirklich so viel Vorsprung hatte in der Saison, dass ich dann auch dieses Manko an weniger Energie irgendwie wettmachen konnte. Und am Ende, Tom sagt es, glaube ich, dann 1,5 Meter Vorsprung hat es dann nur noch für den 4. Sieg gereicht. Ich bin super dankbar. Es hätte auch in die Hose gehen können. Und ich bin auch froh, dass es geklappt hat, obwohl ich auf den Balken gedacht habe, ist mir jetzt völlig scheißegal, ob das jetzt klappt. Hauptsache es ist Ruhe. Und da sitze ich zufrieden hier und freue mich. Nach wie vor immer noch.
Ich möchte gleich mit dir einmal, weil für uns Nordfriesen ist Skispringen, anzufangen mit Skispringen, nicht vorstellbar. Ne?
Völlig nachvollziehbar, aus südlicher Sicht.
Aus Gründen.
Ja.
Deswegen, wir schenken uns jetzt erstmal was zu trinken ein, und dann würde ich gerne mal von dir hören, wie du als Junge, auch aus dem Osten, der im Osten aufgewachsen ist, wie du zum Skispringen gekommen bist.
Wo ich jetzt aufgewachsen bin, und das ist natürlich dann der ganz große Unterschied zur Gegend hier, wo man vielleicht Fußball spielt, wo man irgendwas mit Wasser anfängt, auch Beachvolleyball, ne, ist klar.
Boseln.
Guck mal, das sagt was ist das nichts. Denn schon wieder?
Genau.
Ich kenne nur Bose, das hat was mit Akustik zu tun und klingt gut.
Ja, Bose klingt super,
und
aber
was ist Boseln?
Boseln, das ist ein traditioneller Sport hier oben mit einer kleinen Kugel, die du wirfst, du läufst, Arme auseinander, nimmst 3, 4, 5 Meter Anlauf, drehst dich und in der Drehung wirfst du die Bosel, soweit du kannst. Meist wird das am Deich praktiziert. Aha. Klingt jetzt nicht sonderlich spektakulär.
Also wie Kugelstoßen, nur werfen oder so.
So also kann man das übersetzen, so schwer ist die Kugel nicht, also wie beim Kugelstoßen.
Die Richtung ist aber vorgegeben, wo sie hinfliegen sollte, oder kann die überall hinfliegen?
Nein, es geht um Länge, es geht nach Länge.
Ja, aber
wenn du 80 Meter nach links wirfst, ist doof.
Ist doof. Alles klar, okay, habe ich verstanden, nehme ich mit.
Also hier wird geboselt oder Handball und Fußball gespielt.
Okay, und in meiner Region war es dann eben der Wintersport, bis heute noch verschrien, die Gegend als Sibirien des Ostens, also wenn es heute auch
ein bisschen,
wenn es im Frühjahr oder gerade speziell Herbst, wenn es da irgendwo neblig wird und so ein bisschen nieselt und so, kann es schon sein, dass dort schon der erste Schnee fällt.
Wo ist das genau?
Das ist
das Erzgebirge?
Erzgebirge, genau.
Okay.
Ja, das ist auch direkt an der tschechischen Grenze.
Ja.
Zieht sich also ein bisschen, erst kommt das Vogtland, dann kommt das Erzgebirge und dann das Fichtelgebirge, so ein bisschen. Das sind auch die Kinder- und Jugendsportschulen dann auch verteilt gewesen im Vogtland. Kinder in Klingenthal, da wo ich dann auch hingekommen bin als Junge, später dann. Und Oberwiesenthal war dann noch ein Stück weiter Richtung, was ist das dann, Osten. Und dementsprechend waren wir so an dem Erzgebirgskamm verteilt, also wie gesagt Winter. Und klar, dann war natürlich auch im Fernsehen Skispringen angesagt. Wir waren auch das ein oder andere Mal, gab es in Oberwiesenthal den Freie Pressepokal, das ist eine ortsansässige Zeitung in Sachsen, die da bekannt ist und dann auch ein internationales Springen ausgerichtet hat, wo natürlich alle möglichen, Ernst Vettori und alle, wie sie hießen, da waren.
Du, ich kenne nur dich und Martin Schmidt.
Ah gut, aber das waren dann so ein paar Vorgänger vor uns, aber haben das Gleiche gemacht mit einem anderen, obwohl angefangen habe ich auch mit Parallelstil. Und dann sieht man das, und dann hatte ich natürlich, wie heute auch Kinder ihre Klicken oder Freundeskreis haben, waren wir zu dritt, viert oder fünft und haben dann uns nach dem offiziellen Wettkampf im Fernsehen hinterm Haus getroffen, haben einen Hügel gebaut, haben die Namen verteilt, haben den Wettkampf nachgespielt. Und so kam es dann mit 7 im Sportunterricht in der Schule, wo dann auch ein offizieller Trainer vom Wintersportverein kam und hat mal gefragt, wer dann auch mal Skispringen ausprobieren möchte. Und dann muss ich, glaube ich, nicht groß auf die Kacke hauen, dass ich der Erste war, der den Arm hochgeschmissen hat, weil ich schon, was ich im Fernsehen gesehen habe, diese, gerade auch diese Tournee, das war für mich meine Liebe fürs Leben gefühlt, was das Sport angeht. Und dem habe ich im Nachhinein alles untergeordnet, von klein auf schon, ob das jetzt irgendwo auch schwierige Zeiten war, wo du relativ früh als Auszeichnung mit 12 Jahren ja an die Kinder- und Jugendsportschule delegiert wurdest. Bedeutet das für uns Kinder Heimweh. Der ein oder andere Kind hat es dann auch nicht geschafft und ist dann doch wieder nach Hause. Aber irgendwie hat auch das Ziel, die Tournee unbedingt gewinnen zu wollen, mich auch durch solche Zeiten als Kind schon durchgeschleust und durchgebracht. Und so war das Streben natürlich nach dem großen Sieg, der natürlich dann irgendwo über Spartak, ja, der Sieger, es waren die Olympischen Spiele im Osten alle 2 Jahre, DDR-Meister und so weiter. Ich musste am Anfang auch Kombination machen. Das bedeutet Skispringen und Langlauf und wollte aber unbedingt Skispringen, weil da auch die Chancen später größer waren. Bei Kombination waren es nur 90 Meter Anlagen.
Das musst du, genau, für uns einmal, die da überhaupt keine Ahnung haben und sich nicht vorstellen können, wie hoch sind die Kinderschanzen?
Also hoch ist immer schwierig, ich kann dir immer sagen, wie weit, aber ich glaube, die Frage immer, die man sich stellt, wie hoch man meint, glaube ich, wie weit man da springen kann. Und die Kinderschanzen sind kleine Hügel zwischen 5 und 10 Meter.
Okay,
da ist also an. Ja, also wenn aber du normal wenn Skifahren nehme, kannst, ganz einfach geradeaus und du hast irgendwie so einen Hügel nicht auf dem Blick, dann wirft der Hügel dich auch mal 3, 4, 5 Meter. Ja, so, und das sind die Anfänge. Das hat ja auf so Kleinschanzen, weil die Anlaufgeschwindigkeit auch noch so ganz lang wenig ist, hat das ja nichts mit Fliegen zu tun. Das geht erst auf Schanzengrößen, wo du 80, 90 Meter springst. Da hast du eine Anlaufgeschwindigkeit, dass wenn du abspringst, dass du dich auf diese Luft drauflegen kannst. Also ich beschreibe es immer, was ich meine mit dem Polster, wenn man Auto fährt, also der Fahrer nicht, aber der Beifahrer, wenn der das Fenster runterkurbelt oder elektrisch runterlässt in der heutigen Zeit, und dass der Fahrer 30 fährt und die Hand raushält, dann habe ich so ein Polster. Und wenn er 60 fährt, ist das Polster unter der Hand der Gegenwind draußen größer. So. Und um die 70 km/h fängt es an, dass wir uns drauflegen können auf dieses Polster. Anhand mit der Fläche, die wir haben mit Ski und Körper, haben wir so viel Fläche, dass wir nach vorn springen können und diese Luft uns aufhält. Vorher wäre das wie Schwimmbad, Zehner, einmal losspringen, irgendwie ist es freier Fall und irgendwann macht es Platsch. So. Und das ist auf den kleinen Schanzen auch noch. Umso größer die Schanzen werden, desto mehr Polster haben wir dann auch anhand von der größeren Anfahrtsgeschwindigkeit. Und dann können wir uns irgendwann mal drauflegen und das ist genau das, was dann am Ende schön und viel Spaß macht.
Kannst du noch einmal beschreiben, wie sich dieses Fliegen anfühlt? Wenn du da in der Luft bist, wie lange fliegst du da wirklich?
Beim Skifliegen mittlerweile sind wir ja dann offiziell beim FIS-Weltrekord. Da unterscheide ich jetzt persönlich ja zwischen zwei. FIS-Weltrekord haben wir letztes Jahr dann auch erleben dürfen mit dem Breutz, der Domen Breutz, der 254,5 Meter geflogen ist. Und das sprichst du dann von um die 10 Sekunden. Ja, das klingt jetzt gar nicht so lang, aber 10 Sekunden, wenn wir abspringen, ist das schon...
Ich meine, von dem echt. Fünfer runterspringen, ist das also 10 Sekunden?
Eine Sekunde, anderthalb, zwei vielleicht, ist ein Fünfer, aber das ist halt eben auch wieder der freie Fall, wenn du auf einem Luftpolster bist, dann trägt dich ja so ein bisschen, du gleitest ja so ein bisschen auf was, so, und Skifliegen an sich.
Wie gefährlich ist Skifliegen? Kann da was passieren im Flug?
Wenn da was passiert, tut's mehr weh? Aber die Fehler könnt ihr genauso auf einer 120 Meter Anlage oder mittlerweile sprechen wir ja von Hillsize, dass man die Schanzen grob einigermaßen auf eine Größe kalkulieren kann oder auf eine spezielle Größe, dass es dann auch weiß, wenn ich jetzt Hillsize 142, das ist die Hangneigung unten, ist es fast flach und so kann man die Schanzen dann so grob einjustieren, dass es nicht zu gefährlich wird. Und dieses Polster, das ist, das ist unter uns, also da legen wir uns drauf und da ist kein Unterschied auf einer Hillside-Schanze von 142, 137 oder 32 oder beim Skifliegen, wo es dann Richtung 225 geht. Das ist egal, weil die Fehler, die du auf der kleineren machst, wenn du auf dem großen machst, tut es halt mehr weh. Genauso wie im Auto, wenn du mit 30 gegen die Mauer fährst, tut es weh, mit 80 auch schwieriger.
Mein Sportjournalisten, ich habe auch Sportjournalismus studiert, Herz steht gerade höher, aber ich möchte gerne mit dir auch über Gegenwind quasi sprechen, der ja, wir gehen ins Jahr 2002 wieder, ich hatte es gesagt, vier Schanzentournee gewonnen, Olympiasieg mit dem Team weltweit, du wurdest Sportler des Jahres, du hast ja dein Leben lang dafür gekämpft, gearbeitet und hast es erreicht in 2002. Wie warst du da, als das Jahr rum war, im Laufe des Jahres? Was hast du eine Veränderung bei dir gespürt? Weil du hast ja das erreicht, wofür du ein Leben lang gearbeitet hast. Mhm. Was kann dann noch kommen?
Ja, ich meine, ich hatte natürlich schon außerhalb der Tournee auch das ein oder andere Etappenziel mit den Skiflug-Weltmeisterschaften, wo ich ja auch zweimal gewinnen durfte, was mich ja dann auch am Ende ausgemacht hat, das Skifliegen. Und da lernst du natürlich mit der Zeit so ein bisschen deinen Körper kennen und mir war natürlich schon bewusst, auch gewisse Sachen aufzunehmen, dass der Körper schon auch des Öfteren mal platt war. Ne? So, das ist natürlich jetzt als Junger, bist du wie so ein Duracell-Häschen, egal was du mit deinem Körper anstellst, bis 3 Uhr in der Nacht, am nächsten Morgen schreit dein Körper dich an, was macht man heute? So, irgendwann kam das halt so, dass man morgens auch mal müde ist, dass man irgendwo auch mal merkt, puh, das zieht sich jetzt aber auch schon 2 Tage, dann war es aber wieder weg. Und irgendwann kam ich natürlich dann auch an den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich ja eigentlich im Urlaub war, 2 Wochen nichts anderes gemacht hat, was mich eigentlich sonst immer gut regeneriert hat, habe ich mich auf dem Rückflug so gefühlt, als ob ich gerade hinfliege und nach 2 Wochen Urlaub, also wo ich jetzt nicht irgendwas gemacht habe, sondern Urlaub habe ich immer so veranstaltet, dass dann einfach wirklich auch Erholung die Nummer 1 war von allem und mich da gewundert und klar, bin dann irgendwann nach der Tournee dann auf die Reise gegangen, weil ich natürlich wusste, Einzelsport, ich kann mich jetzt nicht auf andere verlassen, die nehmen mir auch nichts ab, sondern ich muss fit sein, dass ich am Ende dann auch vielleicht wieder das eine oder andere erreichen darf. So wie ich mich gerade fühle, brauche ich da gar nicht an den Start gehen. Also habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, mit unserem Mannschaftsarzt, komm, mach doch mal irgendwie, mir geht's nicht gut, müde und so weiter. Dann waren wir an verschiedenen Ärzten, die dann trotzdem immer wieder gesagt haben, oh, nach den Werten, da sieht man den Leistungssportler super fit. Und das war natürlich für mich irgendwie die Krux, dass ich gesagt, okay, ist das wirklich ein Arzt, der mir gegenüber sitzt? Also ich habe ja gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Ich habe es vielleicht nicht ausgestrahlt und ich bin vielleicht auch nicht unrund gelaufen, dass irgendwie ein Arzt auf was kommen könnte. Und somit habe ich aber auch nicht die Kraft gehabt, obwohl die körperliche innere Stimme, die ja jeder von uns hat, ne, die uns immer signalisiert, wie es uns heute geht, wie wir drauf sind und so weiter und so fort, die hat eigentlich schon viel, viel früher Klarheit schaffen wollen, indem sie mir suggeriert hat, nimm uns raus. Wie lang ist egal, wir kommen irgendwann wieder, es macht keinen Sinn, nach der Tournee da zu sein. Und ich konnte es aber nicht, weil ich natürlich dann irgendwann auch in einem Alter war, ich wusste ja nicht, wenn ich mich jetzt ein Jahr rausnehme, ein Jahr im Skispringen, das dreht sich so schnell, wüsste ich gar nicht, ob ich da wieder rankomme. So, also habe ich dann irgendwie versucht, durch die Arzttermine mein Bewusstsein so ein bisschen zu entlasten. Wir sind ja auf dem richtigen Weg. Parallel habe ich aber natürlich von meinem Alltag nichts geändert. Das heißt, ich habe mich weiter 24 Stunden, 7 Tage die Woche nur mit Skispringen beschäftigt, dass ich irgendwie vorwärts komme, weil es hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich jetzt stand. So, und
dein Leben.
Teilweise dann irgendwo wirklich auch das Einsehen zu haben, also wirklich, das macht wirklich keinen Sinn, wir müssen uns rausnehmen. Kam dann irgendwie so eine komische Kopfstimme dazu, die sagt, okay, du, setz dich dahin, wie heute auch, lass dir einen Kaffee kochen, nimm dir ein schönes Buch, ruh dich schön aus. Aber ich habe nirgends in irgendeiner Zeitung gelesen, dass vom Ausruhen jemand Weltmeister wird. Also bist du in so einer negativen Abhängigkeit. Natürlich muss ich was machen. Ich habe ja bisher auch immer was gemacht. Also wie soll ich jetzt weiter gut sein, indem ich mich ausruhe? Das geht nicht so. Und ich kam aus diesem Rad, kam ich nicht raus. Der Körper hat geschrien, raus mit uns. Aber ich konnte es nicht, weil ich den Abstand zur Konkurrenz nicht größer werden lassen wollte. Also habe ich mich in jedes Training reingeschleppt. Während dem Training an sich ging es ja auch wieder. Durch die Bewegung arbeitest du ja auch wieder ein bisschen was ab. Aber danach zu Hause wieder Katastrophe. Und dann kam noch so eine Unruhe dazu. Und ich kam dann 2004 an den Punkt, wo ich dann auch schon mal hatte, dass ich eine Saison früher aufgehört habe. Wir waren in Salt Lake City, habe dann 2. Durchgang nicht erreicht und ein Perfektionist mit Ehrgeiz, der kann sich ja dann auch, wenn es nicht gut geht, selber gut beschimpfen. Mhm. Und das wollte ich mir ersparen. Habe dann damals mit dem dann Bundestrainer, der ein paar Jahre vorher, wo ich das schon mal durch hatte, mit dem früher aufhören und es dann geklappt hat. Danach kam eine super Saison. Habe ich dann gesagt, du Wolfi, komm, macht keinen Sinn. Und ja, klar, mach Auszeit, hat ja vor ein paar Jahren auch schon geholfen, also gut. Nur mit dem Unterschied, mit der Ruhe dann, dass ich dann körperlich komplett zusammengeklappt bin. Und da hast du gesehen, dass das einfach ein Unterschied war mit dem Ganzen im Urlaub, dann auch wirklich nur rumgeheult und irgendwie einfach wirklich bei jeder Kleinigkeit irgendwo direkt wieder die Träne rausgeschossen und so kannte ich mich nicht. Und anhand von dem ging es dann irgendwie zu einem Arzt für Psychosomatik. Bei dem war ich noch nicht, zu dem wäre ich vielleicht auch gar nicht in Gedanken gekommen oder auch mein Arzt, weil das einfach damals keine Zeit war von Burnout oder mentalen Themen wie Depressionen oder sonstigem. Und dementsprechend bin ich dahin und der hat mir innerhalb von einer halben Stunde direkt gesagt, dringendst in der Klinik Burnout. Und das war für mich eigentlich eher eine Erlösung. Ja? Klinik, klar, jeder diskutiert dann, oh, geht's denn nicht anders, weil man sich natürlich heute vielleicht auch noch sieht, als mit der weißen Weste abholen im Kastenwagen und wahrscheinlich komme ich nie wieder zurück. Aber das war mir egal. Das war der Vorteil einer Einzelsportart, weil ich wusste, der hat mir jetzt gesagt, was mit mir ist, wenn ich das ändere. Ich gehe jetzt direkt in die Klinik. Ich war 2 Wochen später direkt schon drin. Also auch da wieder der Perfektionist, keine Zeit verlieren, ne, direkt. Und war dann in der Klinik. Du hörst dir an, was du falsch gemacht hast. Du hörst dir an, was du richtig machen sollst. Und dann geht's wieder rund. Und dann gucken wir mal, was wir noch hinkriegen. Skiflug-Weltrekord wäre sowas. Mir war klar, dass ich nicht als Ziel die Tournee nochmal mit 4 Siegen gewinne. Völliger Schwachsinn, ja, sondern das Skifliegen hätte, glaube ich, für mich noch irgendwie einen Reiz gehabt, den Skiflug-Weltrekord vielleicht noch auf meine Seite zu ziehen, aber es ging erst in die Klinik und dementsprechend habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass ich in der Klinik ein neutraler Ort, ich habe es schon als Oase beschrieben, weil ich da keine Verbindung hatte zu meinem alten Leben. Eine ambulante Therapie, gehst du in die Praxis, fühlst dich da drin gut, weil der Therapeut oder die Therapeutin dich natürlich abholt, dich wieder irgendwo dann wieder ins normale Leben bringt. Wenn du dann aber aus der Tür wieder rausgehst, gehst du wieder am Bäcker vorbei, wo du immer Brötchen geholt hast. Du fährst in die Garage, wo das Auto immer stand und schon bist du wieder in der ganz alten schön, Welt, ja. Und es geht wieder komplett, das Feuer innerlich komplett los. Also die Klinik für mich, das die völlige Insel und die Oase für mich und hatte da innerhalb von 5 Wochen, 6 Wochen das Gefühl, oh, ich bin wieder zufrieden, ich möchte was erleben. Es gab es ja so auch nicht mehr, dass ich irgendwas selber machen wollte. Ich wollte Menschen wieder treffen, ich wollte spazieren gehen, auch zu meinen Eltern gehen. Und da war aber auch schon das Erste, als ich vorm Elternhaus stand, obwohl ich in der Klinik zu meinen Eltern wollte, dass schon wieder innerlich so Feuer war. Und im Nachhinein war das dann das, was mein Körper dann oder meine Stimme dann irgendwo auch lernen musste, dass ich zwar bei den Eltern war, aber komischerweise nach 2 Wochen immer noch nicht mit dem Trainer telefoniert habe, was sonst täglich war. Mhm. Nach 2 Monaten immer noch keinen Laufschuh gebunden, was sonst alle 3 Tage war. Also dieses Umlernen muss natürlich irgendwo auch dein Körper irgendwie so ein bisschen signalisierend bekommen. Und das hat dann geklappt, auch über den Herbst, Winter, dann auch schon so weit, dass ich in meiner kleinen Wohnung in Hinterzarten Skisprungschanze gefühlt vis-à-vis 200 Meter weg. Auch da zwar am Anfang Feuer erstmals dort zu sein, aber auch da habe ich so weit handeln können, dass ich dann schon auch wieder springen wollte. Aber an einem Punkt kam, wo das auch okay war und ich weiter vom Gefühl her machen wollte, dass ich dann an einem Tag, wo ich auch wieder Krafttraining machen sollte, was ich bis dahin auch schon 3 Monate hinter mir hatte, also jeweils, ich war schon auf dem Weg zum Comeback und ich vor der Halle dann auf einmal seit langem wieder so ein unruhiges Gefühl hatte. Und da wusste ich, wenn ich jetzt durch die Tür gehe, bringe ich mich wieder selber dahin, wo ich war, weil ich jetzt nicht derjenige bin, ich springe mal ein bisschen mit, ja, ist egal, 20. Plätze, Hauptsache ich kann wieder Skispringen. Nee, bei mir geht es wirklich darum, wenn ich was mache, dann will ich was sehen und dementsprechend hätte ich da mich nicht zufrieden gegeben mit 20. Plätzen, ich hätte da all in gegeben und dementsprechend wahrscheinlich Klinikaufenthalt Nummer 2 oder du drehst hier jetzt um. Und das war natürlich im Nachhinein meine schwerste Entscheidung, aber ich weiß heute noch, dass die richtige war.
Das ist für viele Außenstehende sicherlich schwer nachzuvollziehen, auch als es damals an die Öffentlichkeit gegangen ist. Sven Hannawald hört auf, Burnout. Psychische Erkrankungen sind für Außenstehende auch schwer nachzuvollziehen, auch wenn man sich selber nicht eingesteht, es ist irgendwas mit mir. Dann denkt man auch, was ist das für ein Spinner? Wie kann das sein? Der ist so erfolgreich, der hat alles gewonnen und jetzt kommt sowas. Wurdest du mit sowas konfrontiert?
Nein, also ich habe schon gemerkt, dass ich bin ja nach wie vor so offen, wie ich mit dem Thema damals umgegangen bin, bin ich ja auch schon in meinem ganzen Leben. Ich habe jetzt kein Zweitleben, was ich verstecken muss der Öffentlichkeit, sondern ich lebe mein Leben so und das öffentlich oder nicht. Und dementsprechend habe ich nie einen Hehl draus gemacht auf irgendwelchen Dingen. Und deswegen genieße ich schon einen Ruf, jetzt nicht der hundertprozentigen Sympathie, aber die meisten gehen einfach den Weg mit mir mit. Ja? Und wenn es dann eben auch das Burnout war, sie wollten ja eigentlich eh, dass der in Anführungszeichen Honey wiederkommt. So, und dann waren sie natürlich alle traurig, dass das nicht so vonstatten gehen würde und haben aber eben auch eine Erklärung bekommen, dass das Burnout dafür verantwortlich ist, was für sie natürlich nicht greifbar war. Aber wenn ich jetzt so die über die Jahre oder Jahrzehnte jetzt mittlerweile auch sehe, wie sich ja eigentlich auch unser ganzer Alltag geändert hat. Also wir müssen ja jetzt nicht mehr wirklich viel körperlich arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern wir tippen ein bisschen rum, sitzen den ganzen Tag rum und damit verdienen wir unser Geld. Und das ist genau der Punkt, wo wir extrem schwer Grenzen ziehen können, mal nichts zu tun. Weil du kannst auch mit 40 Grad Fieber im schönsten Urlaub arbeiten, mit deinem Laptop auf dem Bein. So, und das ist der Punkt, warum. Früher war ich war ja Leistungssportler und ich habe natürlich auch nicht Krafttraining gemacht, bin nach Hause und habe weiter trainiert, sondern da habe ich Pause gemacht. Aber was mich mit der heutigen Zeit vereint ist, dass ich vom Kopf her einfach nicht abschalten konnte. Und heute ist es genauso. Die Leute sitzen natürlich die ganze Zeit im Büro, fahren nach Hause, haben die E-Mails gefühlt im Handy oder im Laptop, können da zu Hause weiterarbeiten, was sie auch tun, weil sie natürlich versuchen, gewisse E-Mails oder gewisse Arbeit dem Folgetag wegzunehmen, haben ein schönes, positives Gefühl, dass sie sich etwas abgearbeitet haben, sehen aber nicht das Negative, dass sie sich Zeit genommen haben, die eigentlich fürs Aufladen, fürs Akkuaufladen, für die Regeneration, für den Ausgleich stehen. Und das ist das Schwierige in der heutigen Zeit für uns Menschen. Das Einfache, was ich schätze, ich will auch keine Briefe mehr zur Post bringen, ja, sondern ich tippe ein bisschen, auf Wiedersehen, E-Mail, tschüss. Aber wir müssen penibel darauf achten, dass wenn wir am Tag was gemacht haben, dass wenn wir nach Hause gehen und irgendwo hingehen, wo Arbeit rum ist, dass da auch so bleibt.
Hast du Tipps zum Abschalten, zum Regenerieren? Wie schaffe ich das in der heutigen Zeit, auch mal wirklich das Handy beispielsweise beiseite zu legen?
Das ist die erste Option, die natürlich Tipps sein muss. Ja. Und das Handy weglegen, weil das natürlich genau wieder die Birne. Es gibt auch welche, die machen in der Arbeit, im Büro machen sie Pause, Tasse Kaffee, Zigarette und Social Media. Sensationelle Pause. Nicht. Ne, das ist einfach wieder Birnenthema und so weiter und so fort. Einfach, wir Menschen brauchen Bewegung. Das ist unser großes Gut, was übrigens auch nichts kostet. Wir können uns selber bewegen, da brauchen wir niemanden dafür. In den meisten Fällen zumindest. Und dann gilt es halt einfach darum, zu sich zu finden und in sich hereinzuhören, was einen gut tut. Also ich habe natürlich jetzt auch nicht ein Yoga-Chakra, dass ich jetzt irgendwie 9.27 Uhr jeden Tag irgendeine Position darstellen muss, sondern ich bin da, mein Gefühl sagt mir was. Was ich, meine Hausaufgaben nach meinem Klinikaufenthalt war, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Also ich konnte jetzt nicht 80% an den Tag legen, drumherum sind sie alle zufrieden und ich schone mich ein bisschen. Das ist für mich trotzdem eine halbe Sache. Auch 95% sind wahrscheinlich für mich eine halbe Sache. Ich musste lernen, ich bin ein Freigeist. Wenn ich etwas anfange, dann grübel ich so lange, weil ich einfach ein Gefühl habe, dass ich Dinge noch verbessern kann. Und solange ich die nicht verbessert habe, bin ich nicht zufrieden. Das dauert mehr Zeit. Also muss ich wirklich dann auch danach, muss ich einen Cut setzen. Ich muss dann eben auch sagen, nee, für heute ist Schluss. Ich mache morgen weiter so und das musste ich lernen. Und mir die Zeit zu setzen in der Woche ein, zwei, vielleicht dreimal, da spreche ich nicht von Tagen, die übrigens früher vor der mobilen Zeit mit Handy gesetzt waren. Jeder ist Freitag nach Hause gefahren und war am Montag früh erst erreichbar. Das heißt, wir sprechen von zwei vollen Tagen. Da hat sich keiner drum gekümmert, dass er die irgendwie planen muss oder in den Kalender setzen musste. Die waren einfach da. Deswegen haben die Leute auch den Ausgleich gekriegt, weil sie natürlich über die zwei Tage mal mit dem Kumpel Fußball spielen gegangen sind, mal mit der Familie essen gegangen sind, mal einfach schöne Dinge gemacht. So, und jetzt ist es so, wenn ich Freitag nach Hause komme, habe ich, wie gesagt, auch vorhin schon, die E-Mail habe ich im Kopf, die bearbeite ich übers Wochenende, weil ich mir etwas abarbeite für die nächste Woche, juhu, aber ich sehe es nicht negativ, dass ich mir Zeit raube. Und diese Zeit, die ich mir jetzt setze, ja, die ist natürlich verschiebbar durch die Anfragen, die ich kriege. Jetzt auch die Veranstaltung hier war natürlich dann auch eine Anfrage. Und so schiebt sich dann einfach die Zeit, wo
hättest
ich meine
Anfrage angenommen, Sven, wenn du gewusst hättest, am Folgetag ist die Einschulung?
Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das ist jetzt so ein Fall, wo ich sage, okay, da Augen zu und durch. Es ist zwar total höchst stressig, aber ich schaff's, weil ich über die Jahre mir Luft geschafft habe durch mein System mit den immer wieder Auszeiten. Mhm. Und in den Auszeiten ist es auch unterschiedlich. Ich lebe Bewegung, ich liebe Sport. Wenn ich fit bin, gehe ich ab in meinen Fitnessraum und lasse da die Gewichte fliegen. Es kann aber auch sein, wenn ich jetzt lang von den Kindern weg war, dann brauche ich nicht in den Fitnessraum gehen, sondern da schreit mein Gefühl nach meinen Kindern. Und da möchte ich Zeit mit den Kindern verbringen. Das tut mir mehr gut, als wieder in den Fitnessraum zu gehen. Oder ich habe vielleicht eine Periode hinter mir, die mich vielleicht vom Kopf her auch ziemlich viel eingenommen habe. Dann brauche ich Zeit für mich. Da brauche ich auch meinen Fitnessraum nicht. Dann gehe ich einfach mit dem Hund spazieren. Und das sind einfach schon allein für mich drei Dinge, die ich einfach habe, wo ich weiß, die tun mir gut. Aber wichtig ist, dass es die Zeit auch gibt. Weil wenn es die Zeit nicht geben würde, wo soll ich es denn herholen? Das müssen die Leute lernen, dass sie wirklich sagen, nee,
so viel Zeit, die wir jetzt eigentlich haben, hatten wir noch nie, weil alles, man kann alles überall irgendwie erledigen, wir haben alles auf Knopfdruck, wir können alles haben, wir haben so viel Zeit eigentlich wie noch nie im Leben.
Die ist aber voll, weil wir alles zugehen.
Und andererseits haben wir überhaupt keine Zeit.
Ja.
Und das erlebe ich ja bei mir eigentlich. Habe ich so viel Zeit und dann denke ich, irgendwie hast du wieder gar nichts geschafft. Das ist ja schon die falsche Denke. Wenn man einfach mal überlegt, dass man früher 2 Stunden gehen musste, um Klamotten zu waschen. Oder man musste 1 Stunde in die Schule gehen. Heute haben wir so viel Zeit zur Verfügung und es fühlt sich so an, als ob wir nur permanent gestresst sind, nur unter Druck sind. Deswegen habe ich jetzt rausgehört, mal an die frische Luft gehen. Bewegen. Handy aus, Mails aus, wenn ich in die frische Luft gehe, aber mir einen Podcast reinziehe oder irgendwas, das ist ja auch nicht
dein. Ja, es sollte eigentlich neutral sein.
Man muss ja dem Kopf auch mal aktiv und bewusst Ruhe geben. Das machst du unter anderem im Gym, ja, mit den Kindern und an der frischen Luft.
Und das sind die Dinge, die ich dann natürlich für mich gefunden habe, die für mich wichtig sind. Da gibt es andere, die natürlich auf Yoga stehen. Es gibt auch welche, die Briefmarken sammeln. Dann setzen sie sich an ihr Briefmarkenalbum und ordnen das 1 Stunde. Dann sind die auch glücklich. Ja, so, also es geht einfach nur darum, Dinge zu tun, die für uns als Mensch eigentlich schon viel intensiver sind. Natürlich kann ich heute mit meiner App alles Mögliche steuern. Ja, ich kann auch eine App fragen, wie es mir geht, obwohl ich das völlig ein Humbug finde, weil ich habe meine innere Stimme. Ja, und das sind so die Sachen. Wir cruisen so ein bisschen in eine Welt, wo man auch gar nicht mehr aufs Innere hört, sondern rechts und links guckt. Ja, die viele merken schon, dass es einem vielleicht nicht gut geht oder dass irgendetwas einen bedrückt. Aber rechts und links sieht man den jetzt gut, ja, dann darf es mir ja eigentlich auch nicht gut gehen. So, und dann verschiebt man dieses Ding und es wird immer schlimmer. Das heißt einfach so ein bisschen sich selber wieder in den Vordergrund rücken. Jetzt nicht als, ich bin hier der ganz Große und Obertollste, das geht dann in die falsche Richtung. Aber einfach, dass das eigene Ich einfach wieder ein Stück mehr beachten und mehr wertschätzen, als irgendwo für andere irgendwas tun, wo man sagt, oh, hast du aber echt gut gemacht. Und innerlich merkst du eigentlich, ey, das war eigentlich viel zu viel, das war eigentlich dumm, aber gut, die klatschen, dann mache ich es halt vielleicht nochmal. Ja, und das ist schwierig, gerade in den Zeiten, wo alles zugeflogen kommt, wo wenn alles noch körperlich wäre, ja, dann hätten wir die klaren Grenzen. Wenn jemand zu mir kommt, ich habe Rückenschmerzen und möchte von mir, weil es ihm nicht gut geht, dass ich da irgendwo den Zementeimer da noch vor in die Ecke, dann sage ich, nein, geht nicht, ich habe Rückenschmerzen, klare Grenze. Wenn jemand kommt, ich habe einen Krampf, der möchte mit mir noch laufen gehen, sage ich, Junge, tut mir leid, morgen vielleicht, jetzt gerade leider heute nicht. Klare Grenze. Wenn ich aber im Büro sitze.
Bislang verständlich.
Ja, klar. Und wenn ich aber im Büro sitze und dann irgendwo das gleiche Gefühl habe, jetzt nicht von Krampf oder, oder von irgendwas, sondern einfach ein Gefühl signalisiert mir, es reicht heute. So, dann sage ich aber nicht zum Nachbarn, ich gehe nach Hause, ich schaffe die E-Mail nicht mehr. Dann lacht sich jeder kaputt. Und genau das beschreibt es, dass es heute noch bei Krankheit möglich ist, weiterzuarbeiten. Und dementsprechend lässt man mehr Aufgaben auf sich zu. Wenn ich Rückenschmerzen habe, sage ich schon, du, ich muss jetzt mal eine Woche raus. Keine Chance. Da kommt auch keiner und fragt mich, geht's denn schon wieder? Nee, geht nicht. Eine Woche raus. Wenn ich aber jetzt irgendwo vom Kopf her einfach durch bin, ja, dann lasse ich trotzdem die E-Mail noch dazu und ach komm, ach, heute geht's mir eigentlich gar nicht so schlecht, ich mach sie nochmal. Und das ist halt das Schwierige, dass wir keine klaren Grenzen mehr ziehen können und wenn es uns schlecht geht, wir trotzdem noch von A nach B laufen können und irgendwie Finger bewegen können. Und den Kopf trotzdem ein bisschen anstrengen können. So, und das ist das, wo wir uns kaputt machen. Und das wird die neue Generation, finde ich total spannend, weil die ja schon irgendwie auch so ein Achtsamsgefühl, Achtsamkeitsgefühl erleben, weil sie natürlich komischerweise, wenn sie sich bewerben, Teilzeit bewerben. Das hätte es bei uns nie gegeben. Wir hätten da irgendwo schaffen und keine Ahnung. Und irgendwie muss sich das Leben ja irgendwie auch finanzierbar sein. Aber ich glaube, dass sie einfach auf ihr inneres Gefühl schon hören, weil sie natürlich durch ihr meistens dann auch, nicht alle, aber Handygedattel wahrscheinlich dann vom Kopf her eh schon vorbelastet sind. Und wenn die mit ihrem Gefühl zur Vorstellung kommen in der Firma, also Teilzeit reicht mir, was ja auch richtig ist, wenn sie nach dem Gefühl antworten, aber das ist für mich die spannende Generation, wo es dahin geht.
Aber da treffen natürlich Generationen aufeinander.
Ja, ja, ja.
Eine 18-Jährige bewirbt sich bei einem 60-Jährigen und die kommt so an, dann ist das ein spannendes Vorstellungsgespräch. Ich möchte sehr gerne dieses Thema mit dir nochmal ausführlicher thematisieren. Das können wir gleich machen, hier oben. Wir müssen jetzt aber rein. Lieber Sven, vielen Dank für deine Gedanken und deine ehrlichen Worte. Ich nehme auch mit, wenn ich das Gefühl habe, es stimmt irgendwas nicht. Ich spüre es in mir, nicht körperlich, sondern irgendwas stimmt nicht. Sprich es an, sprich mit Menschen.
Ja, du musst nicht gleich zum Arzt gehen. Gerade solche Sachen sind natürlich auch immer gute Freunde, Freundinnen, Eltern. Ja, die kennen einen selbst. Aber
friss es nicht in dich hinein.
Ganz genau, das geht nicht von alleine weg. Weil die meisten, wie ich auch gedacht haben, ja komm, das ist nur temporär, das wird nächste Woche wieder gehen. Der Alltag
bleibt. Beispielsweise in Trauer. Trauer heißt nicht gleich Depression.
Ja.
Trauer geht vorüber, muss aufgearbeitet werden.
Was mich kaputt gemacht hat, ist ja die Arbeit und dementsprechend die Arbeit wird nicht weniger. Ja, so, das wird auch, deswegen wird auch dieses Gefühl nicht besser werden. So, und selbst wenn man irgendwo vielleicht etwas findet, wo man energetisch sich besser fühlt, macht man noch mehr und nimmt nichts weg und es wird, man verschiebt das Ergebnis nach hinten, aber das Ergebnis kommt und das ist das Stoppschild. Und das müssen alle lernen. Und die meisten, die es natürlich nicht nachvollziehbar halten, merken trotzdem, dass auch in ihrem Umfeld komischerweise die Fälle von mentalen Gesundheitsproblemen immer näher kommen. So, und deswegen hören die auch immer mehr zu und lachen nicht drüber und sagen, da hat ja einer am Helm, der Typ da, ne? Oder so. Die lachen nicht mehr, weil es auf einmal komischerweise näher ist. Der Büronachbar, oh, der macht das Gleiche wie ich. Mir geht's gut. Komischerweise hört der auf einmal besser in sich rein. Es braucht solche Beispiele, auch im Sport. Ja. Aber am Ende hoffe ich, dass ich natürlich auch mit deinem Podcast jetzt hier viele erreiche, die einfach kurz in sich gehen und einfach mal sagen, komm, stimmt eigentlich. Ohne jetzt natürlich einen ganzen Tag Däumchen zu drehen, sondern natürlich müssen wir arbeiten, natürlich braucht es Stress in unserem Leben, aber in einem gewissen Ausgleich oder in einem gewissen Hin- und Herwechsel, wie das Wetter mal Sonne, mal Regen ist, brauchen wir Arbeit und auch mal wieder Ruhe. Telefon stecken wir ja auch ein, wenn es leer ist. Kann das so drauf rumdrücken, wie man will, das geht dann auch nicht mehr an. Komischerweise, das machen wir, aber mit uns gehen wir anders um.
Und irgendwann kommt die Quittung. Lieber Sven, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir getrunken haben. Das habe ich jetzt getan. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz, ganz gute Frage, die mir total schwer fällt.
Glaube ich, mir auch.
Ja?
Mir auch.
Hast du mal was geantwortet?
Ja, du hast immer froh, dass keiner zurückfragt. In dem Fall würde ich sagen, Sven Hannawald, Logo.
Dann gebe ich doch gleich zurück. Tore, mit dir natürlich. Wenn ich das technische Verständnis hätte.
Wen gibt es, den du idolisierst?
Michael Schumacher, ganz klar. Ja. Den habe ich damals auch persönlich kennenlernen dürfen. Eine absolute Größe. Jan Ullrich auch genauso. Mhm. Das sind meine zwei großen Idole vom Sport, wo ich aufschaue.
Das war so die Zeit.
Ja.
Ullrich, Schumacher, Schmidt, Hannawald.
Ja, aber beide durfte ich dann auch persönlich kennenlernen. Und das war für mich dann bewegende Momente. Und deswegen, Jan könnte ich fragen.
Gut.
Michael leider nicht.
Sven, vielen Dank für deine Zeit. Wir sollen jetzt in den Rittersaal des Schlosses vor Husum. Ich freue mich drauf.
Dankeschön.